nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Tournament of Champions, der Auftakt ins Jahr 2019 auf der PGA Tour. Heute unser großes Thema bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Und wir haben einen Sieger zu bieten, der von hinten kam. Einen Führenden, der es einfach nicht schafft, eine Führung auch mal in einen Sieg umzuwandeln. Und wir haben Rory McIlroy, der ebenfalls ein altes Problem ins neue Jahr mitgeschleppt zu haben scheint. Wir blicken drauf hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich mit dabei Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, Desiree, lass uns gleich einsteigen. Es hatte eigentlich nach einer stressfreien Schlussrunde für Gary Woodland ausgesehen. 3 Schläge Vorsprung hatte er nach dem Moving Day und er spielte ja auch einen absolut soliden Abschluss dann auf Runde 4, kam mit einer 68 ins Ziel, reichte aber nicht, um seinen Vorsprung dann auch zu verteidigen, denn Xander Schauffele, der drehte auf, der wandelte traumwandlerisch sicher über den Plantation Course in Kapalua und legte eine 62 auf dem Platz. Das bedeutete zum einen eingestellter Platzrekord und zum anderen am Ende ein Schlag Vorsprung, den er dann auf Woodland hatte und damit diesen Titel, den ersten Titel des Jahres 2019 unter Dach und Fach bringen konnte. Minus 23 hatte Schauffele am Ende, minus 22 Gary Woodland und der dritte, Justin Thomas, der lag bei minus 18. Bevor wir in die Analyse von Schauffeles Runde gehen, lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Er hat sich nach seinem Sieg geäußert, war noch ein bisschen sprachlos.
Oh man, honestly, it was just a crazy day. You know, I started off poorly, chipped in and then holed out shortly after that. So it was, I didn't do much leaderboard watching early in the round, and I knew it was going to be sort of a birdie fest coming in. So Kais and I, we kept our head down and tried to run for it.
Er hat es gesagt, Desiree, es ging nicht besonders gut los auf seiner Schlussrunde. Da hat er nach der ersten Bahn sicherlich nicht mehr dran gedacht, dann auch am Ende Turniersieger zu sein.
Naja, nach der ersten Bahn sollte man generell, glaube ich, gar nicht darüber nachdenken, sondern erstmal noch ein paar weitere Bahnen spielen, um so eine Tendenz feststellen zu können. Aber das war natürlich ein Start überhaupt nicht nach Maß und ist eigentlich normalerweise schon so ein bisschen ein Dämpfer. Er hat es dann aber eben sehr, sehr gut abgefangen und hat dann an der 2, an dem Par 3 ein Par gespielt. Und ab da, ja, also ich bin tatsächlich, passe mich ihm an und bin auch so ein bisschen sprachlos, weil was er dann auf dem Platz gezaubert hat, ist tatsächlich eine der besten Golfrunden in der letzten Zeit, die man so sehen konnte. Also das ist wirklich so eine Ausnahmeleistung, den Platzrekord mit der 62 einzustellen, ist ja sowieso schon riesig. Und das, wir sprechen jetzt ja nicht davon, dass die Bedingungen völlig unproblematisch waren und also alles ganz schick war. Die hatten ja durchaus auch wirklich jetzt mit ein bisschen Wind und so auch zu tun. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er die paradiesischsten aller paradiesischen Bedingungen hatte. Und dann der 62 zu spielen, ist ja schon wirklich enorm. Das spielst du aber normalerweise dann gerne, wenn du bogeyfrei bleibst. Und wenn du aber dann auf der 1 einen Bogey spielst und dann nochmal und dann auch gleich, weißt du, in Style, ne? Also 4 Birdies von 3 bis 7 und dann an der 9 mal flockigen Eagle, ja, und an der 12 mal flockig noch eins hinterher und dann nochmal 4 Birdies zwischen 14 und 18. Also ich meine, das ist wirklich enorm, auch das Birdie an der 17. Also ich kriege mich fast nicht mehr ein. Das war eine Wahnsinns-Schlussrunde von Xander Schauffele und da hat er aber mal so richtig gezeigt, wo der Hammer hängt und wo es lang geht. Und alle anderen haben da tatsächlich so ein bisschen unfreiwillig von der Seitenlinie aus zuschauen müssen. Um wen es mir tatsächlich leid tut, ist ein bisschen Gary Woodland, weil der hat nicht wirklich viel falsch gemacht. Da kam nur einer wirklich und hat ihn so mehr oder weniger mit der Planierraupe irgendwie überrollt.
Und weil er eben so rollmäßig unterwegs war, planierraupenmäßig unterwegs war, konnte Xander Schauffele dann ab der 15 auch mal so leise aufs Leaderboard schielen. Ab dann hat er nämlich geguckt, wie er erzählt hat.
Yeah, probably on 15, I think, par 5. You know, after I birdied that, I saw that I was up one, but Gary had like an 8-iron in, so I knew from there on it was going to be, you know, a back and forth.
Ja, das hat ihn dann letztlich dann auch auf den Gedanken gebracht. Freunde, hier kann tatsächlich heute was gehen. Und es ging ja dann am Ende auch für Xander Schauffele. Er hat es mal wieder geschafft, ja, sich in Szene zu setzen, wieder von hinten zu kommen, seinen zweiten Turniersieg binnen weniger Monate einzufahren. Der hatte sich ja eigentlich erst auf einen relativ letzten Drücker dann auch qualifiziert für dieses Turnier, hatte in China ja gewonnen, zum Ende der Saison sozusagen, und da hat er sich diesen Platz im Feld dann auch erst gesichert gehabt.
Genau, und Jetzt hat es sich ja eigentlich quasi für nächstes Jahr den Platz auch schon gesichert als Turniersieger. Genau. Das ist ja praktisch eigentlich, ne?
Weiß er gleich, was er nächstes Jahr Anfang Januar dann machen kann.
Kann er schon alles buchen. Das ist doch irgendwie auch schön, wenn man so ein bisschen Planungssicherheit hat. ja, also bei Xander Schauffele ist es, finde ich, eine sehr, sehr interessante Situation, wenn man seinen Werdegang beobachtet und ihn mal versucht, so ein bisschen einzuordnen in das Spielerfeld. Streng genommen ist Xander Schauffele ja einer dieser wahnsinnig berühmten 2011er Highschool-Classes, aus denen ja auch Jordan Spieth und Justin Thomas hervorgegangen sind, die relativ früh ja diesen wirklich Schritt gegangen sind, ganz, ganz oben zu landen. Nummer eins zu werden, Majors zu gewinnen, wie auch immer, auf etwas unterschiedlichen Wegen, aber beide eben sehr, sehr früh, sehr, sehr, sehr ins Auge stechend. Und Schauffele ist immer so ein bisschen übersehen worden, fast schon. Was heißt übersehen worden? Er ist das Ganze ein bisschen langsamer angegangen und hat das einfach wirklich, hat sich da von unten hochgearbeitet und sagt selbst eben von sich auch, dass er sich da durchaus als Underdog immer noch fühlt. Und das ist natürlich keine so schlechte Voraussetzung, um dann genau das zu bringen, was er gebracht hat, nämlich immer so ein bisschen auf der Jagd zu sein. Mhm. Er hat dieses Beispiel von Justin Thomas zum Beispiel jetzt, also ist jetzt nun mal aktueller dann das bessere Beispiel als Jordan Spieth, er möge mir verzeihen. Und er hat dann natürlich so eine Landmark, der er nachjagen kann. Und das macht er auf bravouröse Art und Weise. Und er kann das so ein bisschen eben auch, oder konnte es, inzwischen ist es nicht mehr möglich, weil jeder, absolut jeder Xander Schauffele auf der Rechnung haben sollte. Aber er konnte das relativ im Verborgenen fast schon machen, weil die anderen eben so sehr, sehr viel offensichtlicher in der Öffentlichkeit standen. Und er hat den Weg ein bisschen anders beschritten, aber hat jetzt wirklich eine unglaubliche Karriere hingelegt und lässt sich eben, und das ist vielleicht so eine Erklärung auch für die Motivation, die er zieht und warum er gerne so in Schlussrunden dann nochmal so richtig auftritt. Er lässt sich halt auch dadurch motivieren, dass zum Beispiel seine Siege manchmal auch so ein bisschen klein geredet wurden. Also es gab, er hat ja 2017, in seiner Rookie-Saison war das, hat er das Greenbrier Classic gewonnen. Und dann haben halt manche Leute gesagt, ja, ja, das ist so ein Course, auf dem gibt's öfter mal First-Time-Winner. Und er hat dann das wirklich so eingeordnet, er hat selbst gesagt, so people were trying to take credit away from me. Und das hat ihn natürlich angestachelt, wo er sich dann gedacht hat, naja, Freunde, Entschuldigung, Turniersieg ist Turniersieg. Und ich meine, guckt mal an, was ich drumherum gemacht habe. Er hat in diesem Jahr, in seiner Rookie-Saison, war der Fünfter bei den US Open in Erin Hills auf diesem abartigen Kurs. Also er hat dann eine gute Antwort geliefert. Der hat ja dann auch das Tour Championship über Justin Thomas gewonnen. Also da war dann, glaube ich, dann derjenige, der gesagt hat, naja, Greenbrier ist jetzt ja nicht so dolle, war dann, glaube ich, auch ruhig gestellt. Aber Schauffele zieht, glaube ich, aus diesen kleinen Nadelstichen eine unglaubliche Motivation. Und das hat er jetzt gezeigt, wie sich das dann auswirken kann und was der da dann auf den Platz legen kann.
Das war sein vierter Turniersieg und er ist ja erst 25 Jahre alt, 2 Monate und am gestrigen Tag, als er den Sieg eingefahren hat, 12 Tage, um es ganz genau ausgerechnet zu haben. Wow. Ich habe es natürlich nicht selber gezählt, ich habe es natürlich der Statistik entnommen, aber das muss man auch auf jeden Fall trotzdem mal sagen. Junges Alter und relativ viel schon erreicht, der 2011er Jahrgang eben. Desiree hat es eben erläutert und was man auch noch sagen muss, das hat die PGA Tour ja auch herausgestellt, er hat den X-Faktor.
Ja, der X-Faktor ist im Fall von Xander Schauffele natürlich mit Xander sowieso zum einen schon mal erklärt. Das ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Sache, weil die PGA Tour natürlich in ihren Statistiken auch jetzt nochmal hervorgehoben hat, dass Schauffele in all seinen Siegen, also bei all seinen Turniersiegen, bei den 4, die er jetzt eingefahren hat, immer das 72. Loch, also das Finalloch am Sonntag im Birdie gespielt hat. Entweder um direkt das Turnier zu gewinnen oder um es eben noch in den Playoff zu schaffen. Und dasselbe lässt sich jetzt ja eben wunderbar auch nochmal an der Leistung jetzt von diesem Sonntag nachvollziehen. Es ist nämlich zum Beispiel schon mal so, dass das Loch 17, was er ja auch schon im Birdie gespielt hat, so sowieso, also ein Loch ist, wo du eigentlich nicht so wahnsinnig viele Birdies gesehen hast in der Woche. Gary Woodland hat es ihm tatsächlich gleich getan und da auch eins gespielt, aber Xander Schauffele hat letztendlich Gary Woodland genau dadurch abgefangen, dass er eben die 18 wieder im Birdie gespielt hat. Mhm. Und Woodland ist es nicht gelungen. Und das ist halt diese Qualität, dann hinten raus auf den letzten Löchern wirklich noch nachzulegen und auch an der 18 ganz souverän jeweils noch das Birdie einzufahren. Er hatte sogar fast eine Eagle-Chance an der 18 bei diesem Turnier. Das ist halt was du brauchst für so Sonntage. Und das ist was manchen anderen Spielern entweder generell oder auch zurzeit auch gerne mal abgeht. Und insofern kann Schauffele da wirklich total stolz auf sich sein, dass er da, also wie gesagt, diese Back-9 mit einem Eagle und 4 Birdies, das ist ja sehr verrückt auf diesem Platz. Das ist toll mit anzusehen und ich glaube, dass alle Kollegen da entsprechend Respekt vor ihm haben. Ich habe übrigens einen Tweet noch gefunden von Justin Thomas, den würde ich gerne zitieren. Den würde ich auch gerne im O-Ton zitieren, weil der ist wirklich total nett und auch total irgendwie spontan. Ist ja einer seiner 2011er Highschool-Gefährten und Justin Thomas hat getwittert, "Unreal playing by Xander Schauffele today. Minus 11 today with a," und dann in Großbuchstaben, "Bogey on one," Ausrufezeichen. Insane. Also der war wirklich total geflasht. Schreibt, "Great week by him and Gary Woodland both. They were tough to keep pace with onto the Sony." Also er spielt es schon auf nächste Woche an. Das ist die Sony Open auf Hawaii und will natürlich da auch für sich selbst da schon mal einen neuen Punkt setzen, wo er hin möchte. Aber sagt eben auch Gary Woodland natürlich, tolles Golf, was die da geboten haben. Und stuft diese Runde von Schauffele eben auch ein als wirklich totaler Wahnsinn, eben gerade in Kombination mit diesem Bogey-Start dann nochmal den Platzrekord einzustellen.
Was allerdings auch kompletter Wahnsinn ist oder zumindest sehr gut ist, wenn wir bei Justin Thomas noch kurz bleiben. Er ist ja am Ende ja Dritter geworden. Es war seine 11. Top-3-Platzierung bei den letzten 51 Starts. Also auch das, wir haben über Justin Thomas schon oft hier gesprochen, auch herausgehoben, wie konstant er ist, aber das unterstreicht das einfach nochmal.
Ja, in jedem Fall. Justin Thomas ist, glaube ich, auch wirklich eine der Größen, mit denen man rechnen muss im kommenden Jahr. Und Thomas hat es ja übrigens gleich gemacht. Also der kann das am allerbesten anerkennen, weil der auch auf der Einsenbogie gespielt hat. Das ist relativ lustig. Hat dann auch einen ähnlichen Hinrundenverlauf sozusagen hingelegt oder also ähnliche Frontnine. Auch dann gleich mal 5 Birdies noch hinterher gespielt. Konnte aber dann eben auf der Backnine nur in Anführungszeichen 4 Birdies spielen. Da wären viele froh drum gewesen. Aber er hatte natürlich nicht die beiden Eagles, die Schauffele ja erst ins Spiel gebracht haben. Du musst ja sehen, wenn du von wie viele Schläge waren es? 5 Schlägen, mit 5 Schlägen Rückstand startest, dann brauchst du im Prinzip schon wirklich auch ein paar so Signature Moves, die dich überhaupt dann in Contention bringen. Und das war in dem Fall natürlich schon das erste Eagle, bringt ihn natürlich ran, sodass man erstmal drüber nachdenken kann, ob da möglicherweise noch eine Chance besteht. Und das zweite Eagle von Xander Schauffele war dann ja wirklich ganz klar, um dann ganz klar den Kontakt zur Führung zu behalten. Und das hat eben Justin Thomas nicht machen können, trotzdem eine tolle Runde von ihm und er ist wirklich super beständig in seinen Ergebnissen und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn nächste Woche Justin Thomas die Sony Open gewinnt.
Werden wir natürlich drüber berichten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, was man bei Justin Thomas noch festhalten muss. Statistik auf der Schlussrunde, Driving Accuracy, die lag bei 100%. Das muss man auch mal festhalten. Jetzt haben wir gesagt, der Platz, okay, der hat auch relativ breite Fairways. Da ist das jetzt auch nicht so schwer, den Ball im Spiel zu halten. Wenn wir aber da mal bei Schauffele gucken, der hat auf der Schlussrunde nur zu 60% dann das Fairway auch letztlich getroffen. Also dann hat er das gezeigt, was wir in der Vorschau ja auch gesagt haben, dass es auch dann noch mit anderen Tugenden geht, als einfach nur weit zu schlagen und gerade zu schlagen, sondern sich dann eben auch so ein bisschen über Scrambling reinzufuchsen und vor allen Dingen natürlich übers Putten. 2,243 sein Stroke-Gain-Putting-Wert.
Das ist vorzeigbar. wenn ich Xander Schauffele jetzt an diesem Turnierwochenende charakterisieren würde oder wenn ich irgendwas hervorheben müsste, sagen wir es so, dann würde ich seine zweiten Schläge tatsächlich auswählen. Es ist tatsächlich unglaublich, welchen Mut er da bewiesen hat und was der zum Teil und eben, du hast schon gesagt, nicht immer eben aus optimaler Lage auf dem Fairway, was er da dann aufs Grün gezaubert hat, welche Pin-Positions er da wirklich ganz riskant angespielt hat. Da sind mir einige Schläge jetzt im Kopf, die wirklich irre waren, wo du sagst, boah, wie hat er jetzt aus 300, weiß Gott wie viel Yards dann den Ball da irgendwie noch hingekriegt? Und insofern braucht Xander Schauffele an diesem Wochenende die 100% Fairway-Treff-Statistik gar nicht. Wobei 60% tatsächlich auch für ihn unüblich niedrig ist. Und das Putten hast du ja schon erwähnt. Ich meine, das ist, du kannst keinen Platzrekord spielen, wenn das Putten nicht da ist, wo es hingehört. Das ist völlig klar. Und insofern war das natürlich dann die Krönung, dass das natürlich dann auch noch läuft. Also Schoffli wirklich in der bestechenden Form. Und das ist dann wirklich toll mit anzuschauen, wenn du so einen Typen dann hast, der da von hinten das Feld aufrollt und sich nicht aufhalten lässt und dann im Vorübergehen die halbe Weltelite da noch stehen lässt und dann sich da tatsächlich und wirklich, also sogar ohne Playoff, ich hätte bei dem Vorsprung von Gary Woodland gedacht, okay, mindestens ein Playoff braucht's, um den dann noch irgendwie einzufangen, und das sogar ohne Playoff zu schaffen, ist aller Ehren wert.
Und woran's bei Woodland lag, darüber sprechen wir gleich hier noch bei nurgolf auf meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause, aber in die Pause gehen wir noch mit dem Schlusswort von Xander Schauffele. Der hat sich bei der PGA Tour dann auch noch mal zu seinen Gefühlen nach dem Sieg geäußert.
Yeah, I'm honestly a little speechless. It's a crazy day. And a little bit nervous too. You know, I was sitting in that room. They asked if I want to come out here and watch it, but a camera would be on me. So I was like, you know, I'll just hang out in here. And there was a delayed reaction. We actually heard, you know, the size on a walkie-talkie. So Austin and I kind of looked at each other like, I guess that was it. So it was a crazy day.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika, und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Vor der Pause haben wir Xander Schauffele nochmal gehört, der nochmal diesen Crazy Day für uns zusammengefasst hat. Jetzt gucken wir auf den Crazy Day des Gary Woodland. Der hat sich eigentlich gar nicht so viel vorzuwerfen, Desiree. Der hatte mit 3 Schlägen Vorsprung den Tag eröffnet, hat dann am Ende eine 68 gespielt. Das passt absolut in seine Rundenergebnisse der Vortage. 67, 67, 68 und zum Schluss eben auch nochmal diese 68. Eine minus 22 am Ende gespielt. Und trotzdem hat es nicht gereicht, wieder mal nicht gereicht, muss man bei ihm ja schon sagen. Denn es war das 7. Mal, dass er mit einer 54-Loch-Führung oder Co-Führung in eine Schlussrunde startet und es am Ende nicht gebacken kriegt, auch dann den Sieg davon zu ziehen.
Ja, das ist bitter, weil man kann ihm jetzt wirklich kaum was vorwerfen. Ich denke schon, dass er die Schlussrunde mit, sagen wir mal, 2 Schläge besser hätte spielen können, was zufälligerweise dann genau gereicht hätte, um wiederum Xander Schauffele abzufangen. Er muss sich natürlich klar den Vorwurf machen, selbst ein paar Birdie-Chancen einfach nicht ausgenutzt zu haben. Aber ja, da siehst du halt mal wieder, wie extrem das auch zugeht. Wenn du Woodlands Ergebnis anguckst mit 2x67, 2x68, sagst du enorme Leistung auf diesem Platz. Wir haben, wie gesagt, Wind. Wir hatten nicht immer so richtig optimale Spielbedingungen oder einfach nicht immer einfache Spielbedingungen. Und Schauffele hatte eine 72 in seinem Ergebnis. Justin Thomas hatte sogar eine 72 und eine 70. Dustin Johnson auch mal eine 74. Also es sind fast alle Spieler, wenn ich jetzt so nach unten scrolle, ich glaube, ich finde gar niemanden. Nee, ich finde niemanden, der praktisch alle 4 Tage unter 70 geblieben ist. Insofern ist das ein super konstantes, niedriges Ergebnis von Gary Woodland. Und dennoch ist es eben so, wenn du am Schlusstag dann nur gut spielst und es ist halt leider eine minus 5, ist im Vergleich zum minus 11 dann halt doch nur gut. Dann kann es halt tatsächlich sein, dass dich da jemand überholt. Und Xander Schauffele hat natürlich mit seiner Ausnahmeleistung da das Feld mal so richtig von hinten aufgerollt. Auf der anderen Seite musst du aber auch sehen, Das im Vergleich, wenn wir Justin Thomas, haben wir ja schon drüber gesprochen, hat eine minus 8 gespielt, eine 65. Das war also drin. Webb Simpson spielt eine 65. Auch jetzt Leute wie Cameron Champ spielen eine minus 6, eine 67. Also da waren noch einige dabei, die das wirklich toppen konnten. Jason Day spielt eine minus 7. Also es war schon mehr drin als letztendlich diese 68 von Gary Woodland. Und insofern, ja, muss er sich, denke ich, schon selbst irgendwie den Vorwurf machen, ich hätte schon irgendwie an ein, zwei, drei Löchern einfach noch eine Chance machen müssen. Und ja, es ist so ein bisschen enttäuschend auch. Also es tut mir auch leid vom Zuschauen her, weil ich habe fast befürchtet, dass er es nicht durchzieht. Das hätte ich jetzt vorher nicht geäußert, um es nicht zu jinxen. Aber der Gedanke war durchaus bei mir. Aber ich hätte dann erwartet, dass er quasi noch schlechter spielt oder einbricht. Hat er nicht gemacht, aber es war halt nur, ja, es war eigentlich nicht ausreichend, was er gemacht hat. Insofern, sorry Gary Woodland, beim nächsten Mal wieder.
Ja, er hat es einmal übrigens geschafft, eine 54-Loch-Führung in seiner Karriere dann tatsächlich auch ins Ziel zu bringen. 2013 bei der Reno Tahoe Tournament oder bei dem Turnier dort. Aber da muss man dann einschränkend dazu sagen, das wurde nach dem modifizierten Stableford gespielt. Und von daher kann man es natürlich dann nicht direkt vergleichen mit einer normalen Runde auf der Tour. Nur das für alle Statistikfreunde, die jetzt sagen, er hat es schon mal geschafft. Ja, hat er, aber unter anderen Bedingungen. Gary Woodland, aber muss man trotzdem sagen, seine Saison bisher wirklich gut. Viermal Top Ten schon in dieser Saison. Zweimal zweite Plätze jetzt eingefahren. Also er ist eigentlich von der Regel her dann auch irgendwann mal dran. Und er hat es eben auch gezeigt, dass er es kann. Er muss es nur eben in dem Moment abrufen, wo es dann auch gefordert wird. Hat unter etwas erschwerten Bedingungen gespielt, Desiree, weil seine Großmutter in der Nacht von Freitag auf Samstag verstorben war.
Ja, das ist natürlich immer tragisch, wenn du dann mitten im Turnier mit so einer Nachricht dann konfrontiert wirst. Und er hat trotzdem weitergespielt und hat ja auch am Samstag eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das nicht darauf zurückzuführen war. Das ist, ich glaube, gerade wenn du so einen Trauerfall hast, ist es für einen Spieler, also das ist natürlich unterschiedlich individuell, aber für viele ist es dann, glaube ich, eine Hilfe, wenn sie sich dann durch eine Golfrunde, also in dem Fall einfach durch Spitzensport, ja auch ablenken können für den Moment. Und ich glaube, du kannst da schon sehr, sehr viel wegschieben. Und ich glaube jetzt nicht zwingend, dass der Tod seiner Großmutter für die Finalrunde verantwortlich war, die ja letztendlich ja vergleichbar war auch mit seiner Samstagsrunde und die ja beide auch nicht schlecht waren. Ich glaube einfach, Gary Woodland hat das Problem, dass er, wenn er mit einer Führung in die Finalrunde geht, dass er da vielleicht zu wenig, wie soll ich sagen, so einen Killerinstinkt zeigt. Du darfst dann einfach nicht verwalten. Das kann gut gehen, aber das kann halt auch böse ins Auge gehen. Und wir werden auch gleich noch zu einem Kandidaten kommen, der damit auch ein ganz fundamentales Problem hat mit der Schlussgruppe am Finaltag. Und auch bei Gary Woodland ist es so, er hat im Prinzip auch ganz oft jetzt bei all diesen angesprochenen Finalrunden, die dann doch nicht geklappt haben, immer wieder dieses, ich spiele schon gut, aber er hat dann nicht dieses, Schoffli weiß natürlich, wenn er auf die Runde geht, er ist 5 dahinter, er muss so richtig was rauszaubern. Und streng genommen musst du mit dieser Einstellung auch selbst als Führender in die Finalrunde gehen, weil du sonst Gefahr läufst, dass genau das passiert, was jetzt wieder passiert ist und was wir ja schon x-mal beobachtet haben, was völlig verständlich ist auch, dass du dann schon eine gute Schlussrunde spielst, aber schon eine gute Schlussrunde spielen ist halt meistens nicht genug, weil in diesen Wahnsinnsfeldern von Profigolfern natürlich ganz, ganz oft dann welche drin sind, die dich dann wirklich noch an die Wand spielen, obwohl sie Rückstand haben. Und insofern ist es schade für Gary Woodland und ich hoffe für ihn, dass er da vielleicht beim nächsten Mal noch mehr Biss hat und sich einfach noch andere Ziele setzt, einfach sich sagt, okay, ich will das und das Ergebnis spielen, weißt du, irgendwie so, das ist ja im Damengolf haben wir das sehr, sehr oft kommentiert, die Herren sprechen da nicht so oft drüber, zumindest habe ich nicht so oft mitgekriegt, dass halt Spielerinnen dann mit einem großen Vorsprung auf die Schlussrunde gehen und dann aber sagen, ja Moment, also ich will auf jeden Fall das und das Ergebnis spielen und das ist relativ hoch angesetzt dann, dass die sich motivieren können, dass die dann nicht jetzt so einfach drauf warten im Lauf der Schlussrunde, bis das Feld näher rückt, sondern dass die wirklich sagen, nee, ich will eine minus X spielen auf der Schlussrunde, je nach Schwierigkeit des Platzes. Und das ja, ich bin mir sicher, dass Woodland das theoretisch auch möchte, aber da muss er noch an der Umsetzung arbeiten.
Mal gucken, wie er es schafft. An der Umsetzung von einem ähnlichen Ziel muss auch Rory McIlroy weiterarbeiten. Der hatte ja dann auch 2018 vor allen Dingen ein Problem, dass er eben auch gute Platzierungen dann nicht zu Ende brachte. Dass er dann auch Führung oder gute aussichtsreiche Positionen nicht in Siege ummünzen konnte. Da hat er auch selber immer wieder gesagt, ja, da will ich dran arbeiten, das möchte ich 2019 besser machen. Der erste Versuch ging schon mal in die Hose. Der lag eigentlich gut platziert, 69, 68, 68, seine Ergebnisse der ersten drei Tage und dann an Tag 4 eine 72 und dann ging es auf den geteilten vierten Platz am Ende zurück. Rory McIlroy entsprechend bei den Kollegen vom Golf Channel enttäuscht.
My attitude was much better today. I didn't press at all. I was very patient. It's just something I'm going to have to persist with. Just keep putting myself in these positions and honestly, I don't think anyone could have lived with Xander today. So I would have had to have went out there and shot 9 under par. At a time, so I obviously could have shot a better score, but I did what I wanted to do. I gave myself plenty of chances. I hit most of the fairways. I hit most of the greens. Just couldn't get the ball to drop.
Ja, das muss man dann eben, um eben auch dran zu bleiben. Aber Desiree, dass er gegen Xander Schauffele überhaupt keine Chance gehabt hätte, da glauben wir nicht so ganz, ne? Wenn er anders gespielt hätte, besser gespielt hätte.
Ja, also entschuldige bitte. Das ist es tatsächlich. Ich bin großer, großer, großer Rory-Fan immer gewesen und werde es auch bleiben, aus Loyalität sowieso. Das lässt sich nicht so schnell irgendwie wegixen, aber dieser Halbsatz stört mich massiv. Natürlich ist das jetzt im Prinzip Marketing nach außen und das ist Pressesprech und du versuchst deinen Tag zu erklären und zu relativieren und du gibt es damit ja im Prinzip auch ein Lob an Xander Schauffele weiter, so nach dem Motto, der war so toll, der war eh nicht einzuholen. Aber wenn du das auf Rory mal zurückprojizierst, ist das eigentlich die falsche Aussage. Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass er das eigentlich nicht wirklich ernst meint, weil natürlich hätte er mit einer entsprechenden Leistung Xander Schauffele Paroli bieten können. Und ich meine, diese Schlussrunde, ich meine, also wir haben ja vorhin schon über Justin Thomas gesprochen. Ja, auch ein Bogey an der 1 und dann hier eine Portion Birdies und dann nochmal eine Portion Birdies. Aber er hat halt nicht so viele Eagles gespielt. Ja, meine Güte, Rory McIlroy, mein Lieber, ey. Also der hat an der 3 und an der 5 ein Birdie gespielt und dann ist erstmal gar nichts mehr passiert. Und dann hat er an der 14 ein mickriges Bogey noch gespielt. Und ansonsten hat er wirklich nur Paar gespielt auf diesem Platz. Das kann doch nicht sein, wenn ein Xander Schauffele in der Lage ist, eine minus 11 als Tagesergebnis zu spielen, dass Rory letztendlich da runtergeht mit einer minus 1. Und das kann man dann meiner Ansicht nach auch nicht schönreden. Das ist tatsächlich so eine Art von, oh mein Gott, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber wenn du so willst, Schlussrundenversagen, was ihn jetzt ja schon länger begleitet. Und dass er vielleicht im letzten Jahr vieles versäbelt hat, dadurch, dass er zu ungeduldig war, ist die eine Seite der Medaille. Ich würde auf der anderen Seite aber jetzt tatsächlich das schon in die Richtung analysieren, dass er diesmal zu geduldig war, dass er da einfach zu wenig Feuerwerk abgebrannt hat, dass er, ich meine, mit 3 Schlägen Rückstand, das ist ja nicht so, dass er in Führung war und irgendwas hätte verwalten können, wie es zum Beispiel Gary Woodland ja hätte empfinden können, aber nicht sollen. Ich meine, Rory musste ja eh, der wusste genau, Woodland ist gut drauf, ich bin 3 Schläge dahinter, da muss richtig was gehen. Und gut, es ging ja dann halbwegs irgendwie los mit diesen beiden Birdies, die ich genannt hatte, auf 3 und 5. Aber dann ist ihm halt wirklich gut, der Putter war natürlich nicht heiß und lief nicht so richtig, aber das ist eins der schlechtesten Tagesergebnisse gewesen. Ich finde gar niemanden, der da irgendwie, also weiter vorne, ja, Brent Snedeker und Andrew Landry hatten noch eine minus 1 und Billy Horschel. Und dann gab es tatsächlich ganz hinten im Feld noch ein Paar mit Even Paar. Und Francesco Molinari tut ihm den Gefallen und fängt den auf und spielt eine plus 1. Aber Molinari ist tatsächlich jetzt in diesem Turnier absolut kein Vergleichsmaßstab, weil der wirklich ganz, ganz hinten das Feld noch abgeschlossen hat. Aber Rory muss in der Lage sein, da mindestens eine minus 5, minus 6 zu spielen. Dann darf er meinetwegen auch sagen, naja, aber Schauffele habe ich heute halt nicht eingefangen. Okay, aber nicht mit einer minus 1. Der hat 10 Schläge mehr gebraucht als Xander Schauffele. Das darf nicht sein. Also Xander Schauffele in allen Ehren und auf jedes Podest, aber bei dem, was auch Rory McIlroy in den vergangenen Tagen gezeigt hat. Ja. Er war ehrlich gesagt, und da bin ich jetzt natürlich auch persönlich beleidigt, das klingt sicher durch, er war derjenige, von dem ich eigentlich ausgegangen bin, dass der Gary Woodland noch einholt. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, Rory, wenn es jetzt mal wirklich gut läuft und wir ein neues Jahr haben und du diese alte Kinderkrankheit hier mit Schlussrunden jetzt irgendwie auf einmal nicht mehr zu Ende spielen können, mal überwunden hast, ja, dann bitteschön, dann hol dir den Gary Woodland. Und was macht er? Nein. Also das ist wirklich, also das war nicht nur nicht so gelungen. Also bei Rory McIlroy würde ich definitiv die Note ungenügend vergeben. Und da muss er was machen, weil das ist, der hat da ein Potenzial, der Typ, der hat da Dinge rausgehauen, Abschläge ja sowieso. Das ist ja unfassbar, was er da macht. Und der hat ja auch in den ersten Tagen auch den ganzen Rest des Spiels gut im Griff gehabt. Aber er muss diesen Finaltag mal hinkriegen, verdammt.
Was er vor allen Dingen auch gut gemacht hat in den ersten drei Tagen, die Abschläge mit dem Wind gut zu berechnen. Er hat sich ja jetzt angewöhnt, auch bei solchen Bedingungen etwas flacher abzuschlagen. Und das hat ja in den ersten drei Tagen hervorragend funktioniert. Jetzt am Schlusstag, naja gut, da klappte dann einiges andere auch nicht. Aber letztlich können wir es, glaube ich, so zusammenfassen, es ist ein Problem zwischen den Ohren.
Mit Sicherheit. Rory hat absolut gezeigt, dass er gut in Form ist, dass er gut in der neuen Saison ist, dass eigentlich alles geht. Und alles das, was da am Sonntag passiert, hat für mich nichts mit Golfspielen zu tun. Also natürlich schon. Also weil
ja, gut.
Genau.
Schon verstanden.
Ja, nein, also ja, das ist wirklich, da muss er irgendwie gucken, dass er, also mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn ihm dieser Ausfalltag wieder irgendwie so am Anfang passieren würde. Das hatten wir ja auch ein paar Mal, wo du dann sagst, Rory, wie kommst du auf diese Idee, am ersten Tag so dermaßen furchtbar zu spielen, dass du mit drei fantastischen Folgetagen das dann gar nicht mehr aufholen kannst? Aber das wäre mir fast lieber als wirklich drei solide Tage, ja. Finalgruppe und dann sowas. Also das ist wirklich schade drum. Und ich hoffe nur, ich meine, das Jahr ist ja nun wirklich noch lang. Wann soll man das sagen, wenn nicht beim allerersten Turnier im Januar? Da geht schon noch was. Aber gerade seine Ambitionen auf den Masters-Sieg, da muss er jetzt mal um die Ecke kommen und muss irgendwie gucken, dass er dieses mentale Problem wirklich löst. Und weiß auch nicht, was ihm da jetzt irgendwie hilft. Vielleicht braucht er irgendeinen Anstoß von außen und sei er noch so gering. Aber das ist halt wirklich, also das tut mir weh, wenn ich es mit anschauen muss. Ich will ihn da mal wieder siegen sehen. Er hat jetzt eine super lange Durststrecke gehabt und die dauert jetzt auch immer noch an. Und ich glaube, für eine tolle Saison 2019 braucht er jetzt ganz, ganz bald und zwar auch möglichst vor den Majors noch einen Sieg, der ihn mal wieder auf die Siegerstraße zurückbringt.
T4 ist ja nicht schlecht, aber wir wissen es ja, das haben wir auch schon immer gesagt, bei Rory McIlroy, Kritik ist Kritik auf hohem Niveau und das muss auch so sein bei jemandem, der solche Ambitionen hat und der in diesem Jahr ja den Career Slam dann endlich vollenden möchte, das Masters angreifen will. Bis dahin hat er noch ein bisschen was zu tun, denn Masters, Augusta, auch da brauchst du klaren Kopf, da brauchst du keine Probleme zwischen den Ohren. Lass uns noch ganz kurz über Webb Simpson sprechen. Der ist zwar nur geteilter Achter geworden, aber der hat eine bemerkenswerte Statistik, nämlich in den letzten 20 Runden, die er auf der Tour gespielt hat, seit dem BMW Championship 2018, immer unter Par gespielt.
Das ist cool, ne? Webb Simpson ist tatsächlich einer, der auch manchmal so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber wieder am Kommen ist. Also er war nie weg, um Gottes Willen, aber Webb Simpson hatte schon so eine Durststrecke, so vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ich habe es jetzt gar nicht irgendwie nachrecherchiert, wann genau, wo einfach die Ergebnisse nicht ganz so da waren, wie man sie sich von ihm vielleicht erwarten könnte, bei dem Potenzial, was er auch hat. Und er ist schon jemand, der wirklich ganz, ganz konstant sehr, sehr gute Ergebnisse spielen kann, der jetzt vielleicht nicht in Serie Turniersiege hinlegt, aber bei Webb Simpson ist es tatsächlich so, das ist eine beeindruckende Statistik, die du gerade zitiert hast. Und er hat zum Beispiel, ich glaube, als einziger noch außer Xander Schauffele, auch 2 Eagles gespielt auf der Schlussrunde. Das ist nämlich wirklich, wenn du das anschaust, bogeyfrei, schon mal wirklich was wert. Diese -8, die er gespielt hat, ist ja die zweitbeste Schlussrunde hinter der -11 von Schauffele. Und er hat tatsächlich wirklich 3 Birdies von 3 bis 6 und dann auch an der 9, wo Schauffele auch das Eagle gespielt hat, gleichgezogen mit dem Eagle und an der 14 dann auch nochmal ein Eagle. Also das ist eine tolle Runde und da hat er sich auch wirklich deutlich nach vorne verbessert, nochmal 9 Plätze nach oben gespielt auf diesen geteilten 8. Rang. Und Webb Simpson ist tatsächlich einer, ich meine, der hat natürlich auch wirklich ein tolles Ballstriking und hat uns ja auch schon beim Players gezeigt, was der da wirklich abbrennen kann auf so einem Platz. Und die Schlussrunde, die hat tatsächlich auch wirklich alles wieder so ein bisschen relativiert, was er in den Tagen vorher gemacht hat. Weil 70-72-72 war jetzt nicht so berühmt, mal vorsichtig formuliert, aber die 65 vom Sonntag, die kann man absolut so stehen lassen. Ja,
2 Eagles erzielt an diesem Tag, also an der 9 und an der 14. Und das hat er tatsächlich dann geschafft und das hat er auch beim Masters in diesem Jahr ja oder im letzten Jahr ja auch schon geschafft. Da war er ja dann auf der 4. Runde auch mit 2 Eagles erfolgreich. Also er weiß, wie man tief schießen kann. Vielleicht zahlt sich's dann ja in den nächsten Wochen aus, diese Konstanz, wird dann irgendwann belohnt. Vielleicht mal mit dem nächsten Turniersieg für Webb Simpson. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und können euch jetzt noch sagen, dass die Nummer 1 in der Weltrangliste mal wieder vergeben wurde und zwar mal wieder neu vergeben wurde, denn Brooks Koepka, der diese Nummer 1 Position hier über den Jahreswechsel inne hatte, weil er nicht gespielt hatte Ende des Jahres, weil Justin Rose in Indonesien die vorgegebene Platzierung, ich glaube den 12. geteilten 12. Platz dort zu holen, nicht geschafft hat, war Brooks Koepka wieder vorne und jetzt hat Rosie zurückgeschlagen. Jetzt hat er nicht gespielt und für Brooks Koepka war der 24. Platz auf Hawaii zu wenig, also jetzt ist Rosie wieder vorne mit 9 Schlägern ohne zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, immerhin hat er neue Schläger, wenigstens irgendeine Art von Action. Ja, das ist also, wir sprechen ja jede Woche drüber, ist natürlich so irgendwie so ein bisschen albern langsam, dieser Berechnungsmodus da, ja, aber kann keiner was dafür. Ich finde, es wird Zeit dafür, dass sich da mal wirklich was tut, also dass einer von den beiden mal ganz deutliches Zeichen setzt und sich in die eine Richtung dann absetzt. Oder dass eben dann mal jetzt die anderen von hinten aufholen und da mal noch andere mitsprechen. Ansonsten ist diese Berichterstattung der wechselnden Nummer 1 ohne gespielt zu haben irgendwie so ein bisschen ad absurdum geführt. Aber können wir ja nichts für, ist halt die Weltrangliste. Zu Rosie muss ich auch noch sagen, bin ich sehr, sehr gespannt, wie der dann tatsächlich mit seinen neuen Schlägern dann da antritt. Da haben wir auch schon vieles erlebt, ob nun bei Damen oder bei Herren, dass bei so Schlägerwechseln gar nicht immer alles so super schick läuft. Er sagt jetzt selbst, diese Honma-Schläger, die er spielt, sind total super und perfekt und auf ihn zugeschnitten und bla bla bla, muss er ja auch.
Ich kann sagen, was soll er anderes sagen?
Ja, aber das, also wir schauen uns dann sehr, sehr gerne an, was er dann tatsächlich mit den Schlägern auch auf den Platz bringt. War jetzt diese Woche noch nicht möglich, er ist nicht angetreten, aber das wird auf jeden Fall, also das ist auch definitiv ja was sehr Entscheidendes. Also so ein Schlägerwechsel kann ja eine ganze Saison beeinflussen letztendlich. Insofern bin ich sehr gespannt, wenn Rosie das erste Mal dann auftieht, was er dann zu leisten imstande ist.
Werden wir natürlich verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Da haben wir das alles für euch im Blick. Die gesamte Golfsaison könnt ihr natürlich bei uns hier ausführlich verfolgen in unseren Montagssendungen oder mittwochs und freitags, wenn wir auf die aktuellen Turniere vorausblicken bzw. Zwischenstände vermelden können. All das in diesem Jahr bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Feed, unseren Golf-Feed oder unseren nurgolf-Feed. Dann seid ihr immer bestens auf dem Laufenden gehalten. Aber wir haben ja nicht nur Golf auf meinsportpodcast.de, da gibt es ja noch eine ganze Menge anderes. Tennis zum Beispiel. Die Kollegen von Chip in Charge halten euch da jetzt ja auch dann aus Australien bei den Australian Open direkt vor Ort auf dem Laufenden, was ja vielleicht bei der Titelverteidigung von Angie Kerber passieren wird. Da werdet ihr alles bei uns natürlich erfahren und ansonsten Handball-WM in diesem Monat und alles, was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr selbstverständlich hier. Desiree, du informierst dich natürlich auch bei uns.
Ja, wo denn sonst?
So ist es. Und abonniert hast du alle Feeds sowieso. Und ja, das solltet ihr auch tun. Und dann hören wir uns in diesem Sinne ja schon in 2 Tagen wieder mit der Vorschau auf die aktuellen Turniere. Wir bleiben ja noch ein bisschen gedanklich zumindest auf Hawaii. Desiree, wir machen uns warme Gedanken über Hawaii.
Genau, wir gucken uns die Bilder an und freuen uns des Lebens und gehen dann in den Schnee raus. Also ich zumindest, du ja nicht.
Bei uns ist eher Regen in Hamburg, aber das ist das Nord-Süd-Gefälle in Deutschland.
Hier ist ordentlich Schnee, insofern sind auch sämtliche Golfaktivitäten leider auf Eis im buchstäblichen Sinne des Wortes. Deswegen werde ich sowieso nervös, wenn ich dann Golf im Fernsehen gucken muss und selbst nicht spielen kann.
Also wir gucken noch ein bisschen und werden euch an unserem Geguckten teilhaben lassen, hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.